Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Bente Scheller, Leiterin des Nahostreferats der Heinrich-Böll-Stiftung. Schönen guten Morgen, Frau Scheller.
Guten Morgen, Herr May.
Kann das heute zu einem Waffenstillstand führen zwischen Israel und der Hamas?
Die Hoffnung, das ist natürlich das, was uns und auch diejenigen, die da zusammenkommen, anleitet. Aber ich fürchte, wir haben schon so viele erfolglose Versuche gesehen und sehen auch jetzt, wie auch gerade im Bericht zu hören, sehr wenig Bereitschaft der Konfliktparteien, hier zu einem Ende zu kommen, dass ich fürchte, dass es auch diesmal nichts werden wird.
Jetzt werden noch nicht einmal die Hamas-Vertreter in Doha mit dabei sein, wollen nicht mitverhandeln. Kann dann überhaupt unter diesen Umständen dabei was herauskommen?
Dass sie nicht dabei sein wollen, das nimmt nicht Wunder. Schließlich ist ja gerade ihr Chefverhandler Haniyeh umgebracht worden. Es ist auch wahrscheinlich nicht möglich für Yahya Sinwar dorthin zu reisen als den meistgesuchten Mann in Palästina. Deswegen denke ich, dass wir hier ohnehin eine Schwächung der Verhandlungsposition haben. Andererseits hat die Hamas ja auch formuliert, bei vorherigen Runden ist bereits etwas verhandelt worden. Das, was im Juni eben herausgekommen ist, was einen Abzug Israels am Ende beinhaltet, das wäre das, woran sie sich weiter halten. Das müsste nur Schritte geben, dass Israel das implementiert. Also insofern ist es auch nicht unklar, wo die Hamas steht, was Verhandlungen betrifft.
Also liegt der Ball jetzt im Feld von Israel, von Israels Regierungschef Netanyahu?
Ich fürchte, dass der Ball im Moment eher bei den internationalen Parteien liegt, die versuchen hier einen Friedensschluss oder eine erste Pause im ganzen Kriegsgeschehen herbeizuführen liegt. Denn auch von israelischer Seite sehen wir hier wenig. Netanyahu möchte den Kampf fortsetzen, auch weit über eine Verhandlungslösung jetzt bezüglich der Geiseln, die in Israel wirklich ein dringendes innenpolitisches Thema sind, hinaus. Und gerade auch etwas wie der Besuch von Ben-Gvir, dem einen israelischen Minister auf dem Tempelberg, das ist natürlich etwas, was eher Öl in die Flammen gießt.
Hat Netanyahu überhaupt Interesse an einem Waffenstillstand?
Ich denke, dass es für ihn immer schwieriger ist, diesen Krieg aufrechtzuerhalten und auch die Perspektive, einen Krieg, der verstärkt auch an der nördlichen Front geführt wird, das ist schwierig, weil die Kampfeskraft der israelischen Armee zwar groß ist, aber auf Dauer wird sie zermürbt durch diese Art des Krieges. Deswegen gibt es schon ein Interesse daran, nicht auf Dauer in dieser Kriegssituation gebunden zu sein. Andererseits hat er natürlich auch veritable innenpolitische und eigene Interessen, unter den eigenen vorrangig, dass nach einem Ende des Krieges seine Herrschaft in Frage gestellt würde und damit auch möglicherweise er wegen Korruption angeklagt würde. Davor schützt es ihn, dass er im Moment in der Regierung ist.
Ja, könnte diese Strategie aufgehen, Netanyahus Strategie? Es scheint ja, als würde seine Beliebtheit innerhalb der israelischen Bevölkerung, die ja am Boden war zu Beginn des Krieges, wieder steigen.
Dafür wird er irgendwann aber auch liefern müssen und die Proteste, die vor dem Krieg eben massiv waren, die sich gegen innenpolitische Vorhaben der jetzigen Regierung gerichtet haben, das ist ein bisschen abgeflaut, das hat sich in der Form geändert. Es gibt aber große Proteste, derer, die fordern, dass Israel sein Sicherheitsversprechen an die eigenen BürgerInnen einhalten soll und ernsthaft über die Geiseln verhandeln, denn über 100 Personen befinden sich ja weiterhin in der Geiselhaft der Hamas.
Sie haben gesagt, der Ball liegt eigentlich im Feld der Vermittler, also USA, Ägypten, Katar. Welchen Hebel haben die denn in der Hand?
Das ist das Problem. Sie haben relativ wenig Hebel. Ich denke, dass hier so viel bereits an öffentlichen, sehr scharfen Äußerungen geführt worden ist, dass wir gesehen haben, die israelische Regierung verspürt dadurch wenig Druck und auch bei der Hamas bewegt sich da wenig. Aber es ist natürlich wichtig, dass sie alles daran setzen, diplomatisch hier ihre Kräfte in die Waagschale zu werfen, denn eine weitere Eskalation hätte unabsehbare Folgen.
Welche Chancen hat denn noch der sogenannte Biden-Plan, also der Plan, der schon vom IOC, hätte ich jetzt beinahe gesagt, vom UN-Weltsicherheitsrat schon abgesegnet worden ist, ein Ende der Kampfhandlungen in 3 Stufen und eine Geiselfreilassung im Austausch für palästinensische Gefangene, hinter denen ja die Hamas nicht mehr zurück möchte?
Genau, das finde ich auch sehr verständlich, dass dieses bereits nach vielen Seiten abgesicherte Konstrukt weiterhin im Raume steht. Ich denke, dass es aber im Moment wenig Chancen gibt, das umzusetzen. Um eine Verhandlungslösung herbeizuführen, bedürfte es wirklich dringend vertrauensbildender Maßnahmen. Von diesen sehe ich bislang wenig. Weder gibt es humanitären Zugang, zum Beispiel durchs Rote Kreuz zu den Geiseln, noch wirklich ein Zeichen der Hamas, wie es überhaupt um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Geiseln bestellt ist. Gleichzeitig gibt es aber auch kein Innehalten im Krieg, keinen Teilrückzug aus Gaza und ganz im Gegenteil, jeden Tag neue Meldungen über Kriegsverbrechen auch der israelischen Armee, Folter in israelischen Gefängnissen an palästinensischen Gefangenen oder auch, dass sie als Schutzschilde benutzt werden, wurde unlängst publiziert. All diese Dinge tragen natürlich nicht dazu bei, dass es ein Vertrauen der Konfliktparteien, die hier eigentlich involviert sind, gibt. Und das schwächt schon den Anfang einer solchen Verhandlungslösung oder deren Umsetzung.
Warum kann denn keiner Druck machen, beispielsweise auf die Hamas, wenn sie zum Beispiel zu Zugang zu Geiseln sprechen?
Weil die Hamas genau weiß, dass das ihr einziges Druckmittel ist. Deswegen waren die Geiseln von Anfang an ein wirklich sehr, sehr schwieriges Thema, ein humanitär sehr berührendes Thema und ein wahnsinniges politisches Druckmittel. Es gibt ja keine Anzeichen darauf, dass, wenn die Hamas die Geiseln aufgeben würde, dass dann Frieden einkehren würde, dass dann die Hand aufgestreckt würde oder versucht würde, den Krieg in andere Bahnen zu lenken. Diese Zerstörung der Hamas, die bei Israel ganz oben steht, das gibt leider keinerlei Anreize für die Hamas hier aufzugeben und deswegen denke ich, wird sie erbittert daran festhalten.
Was wäre denn ein Anreiz?
Die Hamas möchte natürlich eine Rolle auch nach dem Krieg haben und ich denke auch, dass die Art der Kriegsführung sie sehr geschwächt hat, dass viele wichtige Personen aus ihren Führungskreisen getroffen worden sind, sowohl hier als auch bei gezielten Tötungen im Libanon. Ich denke, dass ihr das sehr zusetzt und dass sie das selbstverständlich beenden möchte. Das mag aus deutscher Perspektive komisch klingen. Als Terrororganisation ist natürlich nachvollziehbar, dass man versucht, sie zu bekämpfen. Gleichzeitig aber gibt es ja auch die Frage, wer soll in Gaza regieren und deswegen ist schon wichtig zu klären, wer ist denn da überhaupt noch und wer kann übernehmen und welches Führungspersonal hat man bei der Hamas noch, um dann Vereinbarungen umzusetzen.
Gäbe es denn dieses Führungspersonal noch? Es ist ja sogar in Israel mittlerweile, gibt es viele Stimmen, wie beispielsweise den Verteidigungsminister Gallant, der sagt, es ist eigentlich unmöglich, die Hamas zu zerstören.
Das haben wir auch in anderen Konflikten erlebt. Es ist nicht möglich, mit militärischen Mitteln einer Ideologie beizukommen und auch nicht einer Organisation, bei der klar ist, je mehr Führungspersonal man auslöscht, desto mehr weniger einflussreiche, weniger zurückhaltende Personen kommen vielleicht an die Spitze. Also das wird ja eigentlich immer schwieriger. Es müsste gleichzeitig auch eine ausgestreckte Hand Richtung PA geben, aber auch in der Westbank, also im Westjordanland, ist die Situation ja extrem unruhig. Es gibt Siedlergewalt, die hier eskalierte unter der Toleranz des israelischen Staates. Das ist natürlich ebenfalls schwierig, weil man sich ja auch vorstellen könnte, dass vielleicht die palästinensische Autonomiebehörde, die im Westjordanland regiert, hier eine Rolle spielen könnte.
Joe Biden hat jetzt die Hoffnung geäußert, dass ein Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas auch die Kriegsgefahr zwischen Israel und dem Iran bzw. der Hisbollah dämmen kann. Zu Recht?
So hat es zumindest die Hisbollah immer wieder formuliert, dass Gaza ein ganz wichtiges Anliegen ist, keines, für das sie unbegrenzt eskalieren, aber eines, das sie durchaus in den Vordergrund stellen und sagen, wenn nicht ein Waffenstillstand in Gaza einkehrt, dann werden wir auch unsere Raketenangriffe fortsetzen. Dementsprechend denke ich, dass es durchaus an dieser Front etwas bewegen würde. Gleichermaßen mit Iran sehe ich auch, dass wir viele Hinweise darauf haben, dass der Iran nicht einfach so eskalieren wird und will, sondern eher einen kühlen Kopf bewahrt und versucht, strategisch zu agieren. Das, denke ich, gibt Anlass zur Hoffnung, dass es doch nicht unmöglich ist, das zu lösen.
Ja, man hört das immer, ne? Eigentlich hat keine Seite ein Interesse an einer Eskalation. Es braucht nur eine gesichtswahrende Lösung für alle Seiten. Gibt es die aber denn, wenn es zu keinem Waffenstillstand kommt?
Ich würde sagen, zur gesichtswahrenden Lösung kommt noch hinzu, dass eigene Interessen auch eine Rolle spielen. Und das ist nicht immer das Beste. Beim Iran zum Beispiel ist sicherlich auch von Wichtigkeit, dass sie ihr Atomprogramm fortsetzen wollen. Der Krieg und eine Möglichkeit der Eskalation des Krieges schwächt ihre Position diesbezüglich. Auch das sollten wir im Kopf behalten, dass hier möglicherweise auch eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen etwas verändern könnte. Das halte ich allerdings auch für relativ unwahrscheinlich.
Aber ein wie auch immer gearteten Vergeltungsschlag, den würde es geben. Es kommt dann
da
nur auf die Härte drauf an.
Da wäre ich mir nicht sicher, weil eben auch alle Seiten wissen, wie verheerend es sein wird. Sie können sich weiter bekriegen, sie können weiter eskalieren, letztendlich aber können sie über die jeweils andere Seite nicht gewinnen. Das wissen alle von ihnen. Sie wissen, dass das Leid, das über die andere Gesellschaft gebracht würde, groß ist, müssen aber auch damit rechnen, dass es sie selbst treffen würde. Also alle Menschen in der Region, die ich kenne, ob in Israel, ob im Libanon oder im Iran, da ist die Angst unglaublich greifbar und spürbar und viele wissen wirklich, die Folgen würden für sie alle verheerend.
Bente Scheller, Leiterin des Nahostreferats der Heinrich-Böll-Stiftung, vor den Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza. Frau Scheller, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.